Ja, wir sind schon mitten im Thema drin. Zurzeit werden rund 260 Millionen Christen auf der Welt verfolgt, Tendenz zunehmend. Ich bin anschauen, als ich letztes Jahr zu diesem Thema predigt habe, habe ich eine Zahl von 245 Millionen gefunden. Also in einem Jahr hat es schon wieder um 15 Millionen mehr. Der Felix hat schon ein bisschen angetönt. Verfolgung kann sehr unterschiedlich aussehen. Open Doors hat eine Definition herausgegeben. Ich habe euch die hier mitgebracht. Verfolgung bedeutet Feindseligkeit, die die Christen wegen ihrer Verbundenheit mit Christus erleben. Dazu gehört eben nicht nur Gewalt, sondern es gehören auch Haltungen, Worte und feindselige Handlungen dazu gegen Christen. Und sie ist bewusst so weit gefasst, dass man nicht erst bei leiblicher Gewalt, physischer Gewalt gegen Christen von Verfolgung anfängt zu reden. Es fängt schon viel, viel früher an. Ich habe einen Text mitgebracht heute Morgen als Predigtgrundlage, der auch von Verfolgung redet. Und zwar ist es aus 2. Timotheus 3, sind Verse 10 bis 12. Das sind Worte, die aus einem persönlichen Brief von Paulus an Timotheus schreibt. Und er schreibt da: Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, Timotheus, und hast dir die Art, wie ich lebe und meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen wie an meinem Durchhalten im Leiden. Du weißt, wie viel Verfolgung und Leid ich ertragen habe und wie ich in Antiochia, Ikonien und Lystra verfolgt wurde. Aber der Herr hat mich aus allem errettet. Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Der letzte Satz: Jeder, der an Jesus Christus glaubt und zu seiner Nähe will leben, wird Verfolgung erleben. So mein erster Punkt: Verfolgung im Leben von Christen ist eigentlich etwas ganz Normales. Wir leben in einem Ausnahmezustand, dass wir das so nicht oder eigentlich nur ganz wenig erleben, dass das nicht unseren Alltag ausmacht. Wenn wir nämlich die Geschichte der Kirchen anschauen, dann hat Verfolgung immer dazugehört. Nachdem die Gemeinde in Jerusalem gewachsen ist, wir lesen anfangs von der Apostelgeschichte davon, lesen wir bereits im Kapitel 4 davon, dass der Petrus und der Johannes, nachdem sie in Gelähmten geheilt haben und predigt haben, verhaftet worden sind und sich vor der jüdischen Obrigkeit haben müssen verantworten. Im nächsten Kapitel lesen wir davon, dass die Apostel gefangen genommen worden sind. Wir wissen nicht genau, wer das war. Das heisst einfach die Apostel. Und wenn wir weitergehen, haben wir schon in Apostelgeschichte 6 und 7 die Geschichte von Stephanus, die wir vermutlich alle kennen, wo er für seinen Glauben, nachdem er predigt hat und sich verantwortet hat, gesteinigt worden ist und mit dem Leben für seinen Glauben bezahlt hat. Und wir lesen dort in diesem Kapitel oder nachher im folgenden Kapitel, dass am gleichen Abend die Gemeinde als Ganzes verfolgt worden ist. Und wenn wir dann Apostelgeschichte 8 lesen, im 4. Vers heißt es: Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Auch das ist etwas, was wir beobachten können, auch heute in der Verfolgungssituation breitet sich der Glaube aus. Gemeinden wachsen am stärksten dort, wo Verfolgungssituation herrscht, wo der Glaube etwas kostet. Das ist also etwas, wo man durch die ganze Geschichte durch von der Kirche von Jesus sehen. Was hat das mit uns zu tun? Wo erleben wir das? Ich glaube, dass wir, jeder von uns, in irgendeiner Form schon Erfahrung gemacht hat, dass er mit seiner Haltung, die er hatte, weil er sich zu Jesus gehalten hat oder weil er zu einem biblischen Wert gestanden ist, dass ihm dort schon einen steifen Wind um die Ohren geblasen hat. Mir ist in der Vorbereitung in Sinn gekommen, dass letztes Jahr der Marsch fürs Leben im September 2019 ganz, ganz eine schwierige Angelegenheit war. Sie konnten ihn zwar durchführen, aber sie hatten Gegendemonstrationen und die Polizei hatte alle Mühe gehabt. Diejenigen, die sich für das ungeborene Leben eingesetzt haben, haben zu schützen. Das Jahr hat der Marsch fürs Leben gar nicht mehr stattfinden. Die Polizei hat von vornherein gesagt, wir sind nicht ausgerüstet dazu, euch genug zu schützen. Und wer das ein bisschen verfolgt hat, hat gewusst oder weiss, dass dann andere Veranstaltungen, Ersatzveranstaltungen in Winterthur geplant gewesen wären. Die müssen abgesagt werden, weil die Drohungen bis hin zu Morddrohungen derart massiv geworden sind, dass auch sie haben müssen sagen, es ist ein Zeichen. Wir können das nicht verantworten. Es kommt plötzlich näher. Es ist plötzlich vor der Haustür. Und gleich im Vergleich zu Christen in anderen Ländern, die uns der Felix jetzt auch im Einstieg gezeigt hat, geht es uns ja eigentlich immer noch sehr, sehr gut. Ich habe mich gefragt, ja, was sind denn Gründe für Verfolgung? Und da gibt es den Kontext von 2. Timotheus 3, von dem Kapitel, wo wir drin sind, gibt uns Auskunft. Wir schauen das auch mal miteinander an, lesen mal noch die ersten 5 Verse aus dem Text. Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben, sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und von Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Und so weiter, es geht dort noch weiter bis in Vers 9. Ich habe damals eine Liste zusammengestellt mit all diesen Stichworten, die in diesem Text vorkommen. Und ich habe sie zum Teil übersetzt. Selbstliebe, Individualismus, Geldliebe, Stolz, fehlende Gottesfurcht, Zerfall von der Familie, Werte zerfallen, es ist nichts mehr, wo Wert hat, wo Bestand hat. Lieblosigkeit, keine Vergebungsbereitschaft, Verleumdungen, keine Selbstbeherrschung, Grausamkeit, von Gutem nichts wollen wissen, Verrat von Freundschaft, leichtsinnig handeln, Vergnügen steht im Vordergrund. Das sind die Elemente, die da genannt werden in diesem Text und die uns nur allzu bekannt sind. Und jetzt kann man sagen, ja, die schlimme Welt und kann sich da irgendwie aufreiben dran. Es ist eine Konsequenz von dem, dass die Welt nicht mit Gott leben will. Und dort, wo wir zu seiner Nähe leben wollen, wo Menschen zu seiner Nähe leben, dort geht es Konfrontation. Der Felix hat es schon angetönt. Wir wollen heute in ein Land hineinschauen, oder noch ein bisschen konkreter in ein Land hineinschauen. Und zwar wollen wir nach Pakistan. Da in der Mitte, das langgezogene Land da, Pakistan. Auf Rangliste Platz Nummer 5 auf dem Verfolgungsindex, also unter den ersten 5 Ländern, was die Verfolgung anbelangt. Da ist das Land noch ein bisschen näher. Die Hauptstadt Islamabad. Der Norden ist sehr viel schlimmer in Pakistan als der Süden. Im Süden hat es auch noch Möglichkeit für christliche Organisationen hinzugehen, dorthin zu gehen und die Christen zu ermutigen. im Norden oben ist es unmöglich. Ist es viel zu gefährlich, als Christ dorthin zu reisen. Und die Verfolgungssituation im Norden ist sehr viel schlimmer für die Christen. Wir werden nachher dann nach Lahore gehen, da ein bisschen unterhalb von Islamabad, und dort die Situation von einer Gemeinde ein bisschen genauer noch miteinander anschauen. Jetzt möchte ich euch aber einen Film zeigen, wo AVC über Pakistan gedrillt hat, einfach um uns ein bisschen einen Einblick zu geben, was das heisst für Christen, dort zu leben. In diesem Film ist zum Ausdruck gekommen, dass Christen in Pakistan ihren Glauben theoretisch dürften ausleben. Er ist sogar in der Verfassung verankert, Religionsfreiheit ist dort verankert. Und gleich sieht es im Alltag ganz anders aus. Ich habe in Bosnien einen pakistanischen Pastor kennengelernt, der fliehen musste. Seine Geschichte kann ich nicht im Detail erzählen, das wird zu lang gehen. Aber er hat genau so eine Situation erlebt. Sie haben evangelisiert, eine Frau hat Interesse gehabt. Sie haben ihr eine Bibel geben und wo sie zuhause die Bibel gelesen hat, ist sie aufgeflogen. Ihren Schwager ist ein hoher Polizeioffizier und hat alles in den Weg geleitet, dass ein Teil der Familie von dem Pastor verhaftet worden ist. Es hat eine Gerichtsverhandlung gegeben, aber der Fall, der letztlich vom Gericht verhandelt worden ist, ist um sexuelle Vergewaltigung gegangen, also nicht um Evangelisation oder irgendetwas. Ein Teil der Familie ist wieder freigekommen, aber einer der Söhne ist bis heute, seit April 18, im Gefängnis. Er selber ist geflohen und ich habe ihn in Bosnien, wo er dann hängen geblieben ist, weil er nicht mehr weitergekommen ist, kennengelernt. Er hat zu mir gesagt, das Leben eines Christen in Pakistan ist nicht weniger als ein Wunder. Wir haben nicht nur einige Probleme, wir haben sehr viele. Als Christ zu überleben, ist ein Geschenk von Gottes Gnade. Und ich ihn dann gefragt habe, ja, was heisst das genau, was sind denn die Probleme, hat er mir diese Liste geschickt. Mehr als 95% der Christen leben unter der Armutsgrenze. Der Grund liegt in dem, dass Kinder oft nicht in die Schule gehen können, weil der Druck einfach so gross ist. Und zwar nicht nur von Kinderseite, sondern auch die Lehrer schikanieren die Kinder. Auf 1000 Studienplätze an der Uni kommt einer, wo Christen vorbehalten sind oder wo vorbehalten ist. Das heisst damit auch, dass sie durch schlechte Schulbildung auch keinen Zugang haben zum Arbeitsmarkt und oft nur ganz niedrige Jobs überkommen, wenn überhaupt einen Arbeitsplatz. Weil es vielen Familien finanziell so schlecht geht, müssen bereits die Mädchen mithelfen für den Familienunterhalt und werden in muslimische Familien geschickt, um dort helfen im Haushalt. Aber das bedeutet oft Ausbeutung, sexuellen Missbrauch und vor allem auch einen extremen Druck, zum Islam zu konvertieren. Das Polizeisystem ist sehr korrupt und in einem Fall Christ gegen Muslim immer auf der Seite des Moslems. Christen sind Dritt- oder Viertklassbürger. Und den Muslimen ist es erlaubt, für ihren Glauben zu werben, Jesus schlecht zu machen, den Namen schlecht zu machen und auch Christen zur Bekehrung aufzufordern. Wenn ein Christ das Gleiche machen in die andere Richtung oder macht, dann muss er mit Buß rechnen, mit einer Verurteilung zu Blasphemie und nicht selten mit Gefängnis und sogar Todesurteil. Grundsätzlich kann man sagen, Christen leben unter einem grossen Druck und sind vielen Schmähungen und Schikanen ausgesetzt. Wir wissen um diese Sachen. Aber ich habe mir selber gemerkt, es war noch mal anders gewesen, als ich plötzlich Gesichter vor mir hatte. Als ich Menschen kennengelernt habe, die das erlebt haben. Der pakistanische Pastor war einer. Wir haben auch aus den Untergrundkirchen von Iran immer wieder Flüchtlinge in Bosnien und haben viele Geschichten gehört von dem, was sie erlebt haben. Ja, es wird plötzlich konkret, wenn ein Vater vor dir steht, der seinen Sohn im Gefängnis hat und keine Ahnung hat, wenn er ihn das nächste Mal sehen wird. Es wird plötzlich konkret, wenn die die Ehefrau kennenlernst. Wir haben auch Kontakt miteinander über WhatsApp. Und ich mir überlege, dass sie allein mit ihren 6 Kindern, ein Teil davon ist zwar schon erwachsen, aber ein Teil sind Teenies, dass sie allein gestellt ist auf sich, ihr Mann ist weg und um die Existenz kämpft, jeden Tag. Und das in einem Umfeld, wo ihr nicht wohlgesonnen ist, sondern wo ihr Druck macht, zusätzlichen Druck, wo das Überleben ein richtiger Kampf ist. Und dann sehe ich die Frau und sehe, wie sie aktiv ist in der Frauenarbeit, wie sie eine riesige Sonntagsschularbeit haben, wie sie sich investiert in die Gemeinde, zusammen mit anderen, und wie sie einfach dranbleibt. Dann beeindruckt mich das, weil das plötzlich sehr konkret wird. Und ich habe mich immer wieder gefragt, und ich glaube, das ist eine Frage, die uns sehr schnell kommt, wie würde ich selber auf so eine Situation reagieren? Kann man sich dann auf so etwas vorbereiten? Ja, in diesem Text finde ich einen Hinweis darauf. Im Vers 10 heißt es: Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, Timotheus, und hast dir die Art, wie ich lebe und meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, sagte Paulus, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen wie an meinem Durchhalten im Leiden. Haben wir uns überlegt, ob man den Vers auch anders könnte formulieren. Aber du, Milena, hast dich an das gehalten, was ich dich gelehrt habe. Du, Kishona Behringen, hast dich an das gehalten, was ich dich gelehrt habe. Und hast dir an der Art, wie ich lebe, wie wir als Christen, verfolgte Christen leben, ein Beispiel genommen. An unserem Glauben, an unserer Geduld und an unserer Liebe hast du dir ein Beispiel genommen. Hast du so einen Paulus in deinem Leben? Menschen, die dir ein Vorbild sind in der Art und Weise, wie sie ihren Glauben leben? Für mich ist der pakistanische Pastor so ein Beispiel geworden. Als ich ihn kennengelernt habe, als ich den ersten Kontakt hatte mit ihm, hat er Kontakt gesucht bei den bosnischen Christen, weil er noch im Flüchtlingslager gelebt hat, weil er ein Anliegen hatte. Er hat einen Ort gesucht, wo er beten kann. Weil er im Flüchtlingslager den Raum einfach nicht hatte. Das war viel zu dicht belegt. Er hat nachher Unterschlupf gefunden im Gebetshaus in Sarajevo und dort haben wir angefangen miteinander auch im Gebetshaus zu arbeiten, haben dort zusammen gearbeitet. Und dort habe ich einen Mann kennengelernt vom Gebet. Ein Mann, der tief verwurzelt war oder tief verwurzelt ist in Gottes Wort. Ich habe ihn gehört predigen und ich habe selten Predigten in dieser Radikalität und Kompromisslosigkeit gehört wie von diesem Mann. Es hat mich angefangen zu beeindrucken, hat mich selber extrem herausgefordert. Und auch sein Lebensstil in einem fremden Umfeld für ihn in Bosnien, in einer fremden Kultur, hat er Menschen immer wieder mit Jesus in Berührung gebracht. Hat immer wieder von dem geredet, was seine Leidenschaft ist. Jesus. Seine Leidenschaft für Menschen, das Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen, ist bei diesem Mann so stark sichtbar gewesen. Und ich glaube, die verfolgte Kirche, die stellt eine Anfrage an uns. Meistens ist ja der Schwerpunkt so, dass wir uns überlegen, was können wir für die verfolgte Kirche tun? Und da kommen wir nachher auch noch darauf zurück. Ich glaube, wir können einiges tun. Aber ich glaube, wir können auch viel lernen von der verfolgten Kirche. Ich glaube, sie hat uns etwas zu sagen und sie stellt eine Anfrage an uns. Sie fragt uns, wie sehr liebst du Jesus? Und wie sehr liebst du die Menschen um dich herum? Das ist etwas, das mir immer wieder entgegenkommt. Die Liebe von diesen Menschen zu ihrem Umfeld, das Jesus noch nicht kennt. Und dass Menschen bereit werden, den Schritt zu machen in die Beziehung zu Jesus hinein. Im Wissen, die Familie wird sich gegen mich stellen. Es kann mich einen sozialen Abstieg kosten. Ich kann alles verlieren. Die Frau, die wir gesehen haben im Film, die inkognito lebt, war bereit, diesen Schritt zu machen, weil sie dieser Liebe von Jesus begegnet ist, durch Menschen, die ihr diese Liebe nachgebracht haben. Es bewegt mich und fordert mich raus. Die Herausforderung der verfolgten Kirche an uns, treu zu sein im Kleinen, dort, wo wir sind, standhaft zu bleiben und stark zu werden, Es ist da der Paulus, der leidende Brüder, wo der nicht leidende Brüder, der Timotheus, ermutigt. Nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist die Situation, die wir erleben in unserer Zeit heute, dass uns die verfolgte Kirche ermutigen will und sagen, bleib dran, bleib standhaft. Und so können wir auch reinwachsen. Wir haben heute nicht die Situation, die verfolgte Kirche hat da. Aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir können in das reinwachsen. Dort, in dem, wo wir eingestellt sind, treu sein. In unserer Liebe zu Jesus und in unserer Liebe zu den Menschen um uns herum. Ja, wir können etwas tun für die verfolgte Kirche. Wir können beten, das werden wir nachher dann auch noch konkret tun. Über Finanzen, Open Doors, AVC und all die anderen Organisationen haben immer wieder Möglichkeiten, wie man mit Finanzen die Gemeinden auch unterstützen kann. Schreiben, wer gern schreibt, das ist eine Möglichkeit. Das habe ich auch gemerkt bei der Frau von dem Pastor, mit ihr bin ich über WhatsApp in Kontakt. Was das auslöst und auch was für eine Verbundenheit, dass das auslöst und Ermutigung auf beide Seiten mit sich bringt. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Open Doors organisiert auch Reisen in Länder, wo man her kann. Und auch da schreiben sie immer wieder vor, wie ermutigend das ist. Auch das ist eine Möglichkeit. Und wir haben ganz viele Christen auch unter den Migranten da, wo man ermutigen kann, wo man unterstützen kann und so auch einen Teil für die verfolgte Kirche tun. Ja, wir werden jetzt eine Zeit haben von der Fürbit. Ich habe allgemeine Themen genommen, wo wir jetzt immer wieder davon geredet haben. Im Blick auf Pakistan, Gerechtigkeit im korrupten Justizsystem, Schutz für Kinder in Schulen und muslimischen Haushalten, Stärkung im Glauben, dran zu bleiben, auch sie kämpfen. Es ist nicht so, dass das ihnen einfach leicht fällt. Dann habe ich die Familie von dem pakistanischen Pastor drauf genommen, die Mutter, die alleinerziehend ist, der Sohn im Gefängnis, auch muss versorgen, die finanzielle Versorgung von dieser Familie für ihre Existenz und auch die Schulen der Kinder und natürlich die Wiedervereinigung von dieser Familie. Das ist ihr grosser Wunsch, irgendwo, das ist fast gleich wo, dass sie aber wieder zusammenkommen können mit ihrem Mann und Vater. Und für mich ist es so stark, wie die Familie sich einsetzt in der Gemeinde, in dieser Gemeinde in Lahore. Da sind ein paar Bilder, oben haben wir die Jugendgruppe, in der Mitte haben wir den Frauenkreis und unten haben wir die Sonntagsschule. Ihr seht, das ist eine riesige Kinderarbeit. An ihren Weihnachtsanlässen haben sie bis zu 150 Kinder in ihren Räumlichkeiten. Und das steht jetzt auch wieder bevor. Also da haben sie immer ein grosses Projekt, wo sie Kinder auch erreichen wollen über Weihnachten. Die Sonntagsschularbeit von dieser Gemeinde, dass die Gemeinde weiter darf wachsen über die Jahre oder über die Monate, wo ich Kontakt habe jetzt mit ihm, ist immer Wachstum passiert. Ist noch nicht lange her, haben es gerade 10 Menschen getauft, auch wieder. Die wachsende Frauenarbeit, Pastoren und Leiter, die müssen viel Druck aushalten, viele schwierige Situationen. Und heute Morgen ist ihr Gottesdienst schon vorbei. Zu unserer Zeit haben sie von 5 bis 7 Gottesdienste gefeiert. Auch ihre Sonntagsgottesdienste einfach immer wieder um Schutz für all die Anlässe, die sie auch feiern. Und wir werden jetzt einfach eine Zeit machen von der Fürbitte für die verfolgte Kirche, konkret auch für die Anliegen darauf. Und ich werde dann den Schluss machen.